hör mal, wir haben heute den 16. Dezember und auf unserer Uhr ist es im Moment 14:30 Uhr. Im Deutschen Bundestag läuft gerade die Vertrauensfrage und unser Wirtschaftsminister spricht. Ich habe dem versucht zu folgen, aber das ist mir die letzten Jahre so gegangen. Ich verstehe einfach nicht, worüber er redet. Herr Merz hat ordentlich draufgehalten. Wir wollen mit der Vertrauensfrage beginnen. Was bedeutet das eigentlich, die Vertrauensfrage einem Kanzler zu stellen? Und wie würden Sie sich das wünschen, dass das ausgeht?
Also die eigentlich anstehende Frage ist die nach der Taurus-Lieferung an die Ukraine. Alles andere, was dazu gesagt wird, zu dieser Vertrauensabstimmung, ist ein vorgeschobenes Argument. Scholz will nicht liefern, Merz will liefern und es werden in Deutschland Umstände gesucht, die eine Lieferung von Taurus an die Ukraine ermöglichen. Und dafür wird aus meiner Sicht der Dinge das ganze Theater seit Wochen praktiziert. Es fing an mit dem Vorgehen der Freien Demokraten und es endet dann bei einer Bundestagswahl, wenn wir sie überhaupt noch durchführen können und bis dahin nicht eine bestimmte Form von westlicher Politik Fakten im Zusammenhang mit der Ukraine und dem Krieg geschaffen hat. Das ist aus meiner Sicht der Dinge unabhängig von dem, was heute in Berlin gesagt wird. Die eigentliche Triebfeder für die Entwicklung, die zu dieser Vertrauensabstimmung und zu den möglichen Bundestagswahlen führen wird. Wir sehen das ja auch am Verhalten des Bundespräsidenten, der sich angeblich jetzt noch Tage Zeit nehmen muss, um mit den Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden zu reden, nachdem er schon vor Wochen einem neuen Wahltermin zugestimmt hat. Das ist alles nur, um dem deutschen Volk blauen Dunst in die Augen zu blasen.
Herr Wimmer, wenn ich Sie recht verstehe, ist das, was wir hier im Moment erleben, ja eine politische Intrige, ein Schauspiel, das nur einen Zweck hat. Man möchte, bevor Donald Trump ins Amt kommt und unbedingt Taurus liefern, und man weiß, dass es das mit Herrn Scholz nicht zu machen ist, versucht man, den Herrn Scholz wegzubekommen, durch einen Herrn Merz zu ersetzen, weil der ja schon gesagt hat, er ist dabei. Habe ich das richtig verstanden?
Also ich habe keine Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen, was Sie sagen. Man muss ja schon im Zusammenhang mit dem Geschehen vor Ort, also im Kriegsgebiet, sagen, man hat ja den Eindruck, es ist ein inneramerikanischer Bürgerkrieg, der da ausgetragen wird. Die Biden-Regierung, die abgewählt worden ist, macht unter Verwendung amerikanischer Raketen alles noch möglich, um die Russen zu provozieren. Trump sagt, ich will die Staats- und Regierungschefs zu meiner Amtseinführung nach Washington einladen. Der setzt also auf Gespräche und damit Abkehr von einer verhängnisvollen Politik, die uns auch in diese kriegerische Auseinandersetzung getrieben hat. Und vor diesem Hintergrund passt natürlich das, was wir derzeit in Berlin erleben, noch in die Szenarien, mit denen offensichtlich die Regierung Biden, Präsident Joe Biden, uns seit Jahren beschäftigt hält und immer wieder in Angst und Schrecken versetzt, was die Ausdehnung des Krieges auf unser Gebiet anbetrifft. Also vor diesem Hintergrund, ich teile Ihr Bild, so schlimm wie das ist.
Herr Wimmer, aber wenn wir davon ausgehen, dass Donald Trump in seinen 4 Jahren, die er schon mal im Amt hatte, weiß, wie politische Intrige funktioniert, gehe ich doch davon aus, dass er mit Putin direkte Gespräche bereits führt und sagt, lass dich auf gar keinen Fall provozieren, egal was da aus Deutschland kommt, das ist noch die Biden-Regierung.
Wir wissen es ja nicht und wir wissen noch nicht, welche Gespräche geführt werden, obwohl man davon seit langer Zeit ausgehen muss, dass in Vorbereitung der amerikanischen Präsidentschaftswahl und auch natürlich des Ergebnisses diese Gespräche geführt werden oder geführt worden sind und auch noch weitergeführt werden. Und möglicherweise werden wir es in Zusammenhang mit den Dingen, die bei CNN berichtet werden, am 20. Januar erleben, dass der russische Präsident Putin in Washington aufschlägt, um im Zusammenhang mit dem Präsidenten Trump der Welt den Frieden zu präsentieren. Das ist alles nicht auszuschließen, weil das eine Agenda des künftigen Präsidenten Trump zu sein scheint. Das heißt, die Gespräche, von denen Sie berichten, führen ja zu Ergebnissen. Sie führen auch dazu, dass wieder miteinander geredet werden soll. Und die Kräfte um Joe Biden hintertreiben das nach Möglichkeit und unter Einschluss von denen in Deutschland, die mit diesem Kriegskurs d'accord gehen. Das muss man so nüchtern sehen, wie das ist. Und man kann es an Einzelmaßnahmen nachvollziehen.
Aber Herr Wimmer, wir sind jetzt in einer sehr speziellen Situation, weil wenn ich mir vorstelle, dass vor der Amtseinführung von Donald Trump die Abnotation und die der Tiefenstart hinter Joe Biden dafür sorgt, dass deutsche Taurus liefern, dann können sie vielleicht die Russen stark provozieren, aber eins ist klar, sie werden den Krieg nicht gewinnen oder gewonnen haben, bis Donald Trump im Amt ist. Würde bedeuten, dass dann Deutschland nicht nur den Gegner Russland hat, sondern auch die Amerikaner, die neuen, weil Donald Trump wird sich dann genau überlegen, wer in Deutschland das getan hat. Das heißt, möglicherweise werden amerikanische Raketen auf Deutschland regnen, weil Donald Trump diesen das abstellen möchte.
Also ich will dieses Szenario aus vielen Gründen nicht fortsetzen. Aber das, was wir derzeit im Kriegsgebiet erleben, ist, und vor allem unter Verwendung von Attackams-Raketen, ist darauf gerichtet, es dem Präsidenten Trump unmöglich zu machen, mit der russischen Seite und auch mit den Chinesen und Indern und Brasilianern weiter reden zu können. Das ist das Ziel der Dinge, die auf dem Kriegsgebiet derzeit sich ereignen. Das, was man in dem Zusammenhang sehen muss, ist ja an Daten geknüpft. Wir werden in wenigen Tagen am 19. die Pressekonferenz des russischen Präsidenten Putin erleben. Und wir haben dann am 20. Januar die Amtseinführung. Wir wissen aus langjähriger Erfahrung, dass das Empörungspotenzial über Weihnachten exorbitant hoch ist. Und ich glaube, dass die Regierung Biden, das hat sie ja unter Beweis gestellt, im Zusammenhang mit den letzten Raketenangriffen, mit dieser Überlegung spielt es, Trump unmöglich zu machen, mit den Russen einen Akkord zu finden. Und wir werden alle dann das Opfer sein. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Lassen Sie uns bei der aktuellen Situation bleiben. Wir sehen, dass es Menschen gibt, die alles dafür tun, damit eine friedliche Politik gegenüber Russland unmöglich gemacht wird. Ich meine, dass gerade in dieser Situation ein Staat wie Syrien gekippt wird mit einem Mann, der sich jetzt in Damaskus mit der EU getroffen hat, auf dem immer noch ein 10 Millionen Dollar Preisgeld ausgesetzt wurde. Er ist ein ehemaliger oder immer noch Terrorist, der aus Al-Qaida Al-Nusra-Front hervorgegangen ist. Das zeigt doch diese Art von Regime-Change, dass man hier eine ganz wesentliche Karte der Russen aus dem Spiel genommen hat, denn mit Syrien fällt nicht nur der iranische Einfluss in der Region weg, sondern auch Tartus, der einzige Kriegsschiffhafen der Russen im Mittelmeer.
Also das ist ja wenige Tage erst her, was sich da ereignet hat. Und man muss vor dem Hintergrund der Dinge, die auf der Welt passieren, auch in Rechnung stellen, dass das andere Ursachen hat, als die, die bei uns in den Zeitungen stehen. Und es ist vielleicht angeraten, zuzuwarten, was sich da im Zusammenhang mit Syrien zeigt. Die Berichterstattung bei BBC und bei CNN, die sehr authentisch sind, was die Verhältnisse vor Ort anbetrifft, ist jedenfalls dergestalt, dass die zur Vorsicht raten mit vorschnellen Urteilen. Ich weiß nicht, ob die russischen Basen verschwinden. Ich weiß nicht, wie im Zusammenhang mit den Kurden die amerikanische Unterstützung für die kurdischen Streitkräfte weiter aussieht. Ich weiß nicht, welche Verbindungen es zu einem gesuchten Terroristen über lange Zeit gegeben hat. Und wir wissen ja seit langem, dass es durchaus begründete Überlegungen auf der Welt gab, dass Al-Qaida Hintermänner hatte, die in Amerika und irgendwo anders saßen. Also wir haben es mit einer Welt zu tun, die aus den Fugen geraten ist und wo wir froh sein können, wenn uns über Weihnachten nicht die Raketen ins Haus regnen.
Was Sie angedeutet haben, das ist ja, kann man nur bestätigen. Meine Al-Qaida ist ja aus den Mujahedin hervorgegangen, die damals in Pakistan von Brzezinski aufgerüstet wurden, um in Afghanistan einzumarschieren, um die Russen dort zu vertreiben. Sie haben aber völlig recht, dass wenn man mit Menschen im Orient, sage ich mal ganz vorsichtig, Geschäfte macht, man nie sicher sein kann, ob da nicht jemand kommt mit einem besseren Angebot. Eins ist klar, die Russen können kein Interesse daran haben, Tartus zu verlieren. Aber ich glaube, ob der jetzige, wahrscheinlich dann Präsident, sich darauf einlässt, dass das dort weiter gemietet wird, es gibt ja einen Mietvertrag oder auch nicht, hängt vom Angebot ab. Und es hängt auch davon ab, wie Israel, was ja hier auch mitmischt, dann den Syrern einheizen wird. Aber lassen Sie uns nochmal auf die Vertrauensfrage kommen, weil ich denke, die Dinge haben alle miteinander zu tun. Ist es vorstellbar, ich meine, der Kanzler braucht da 367 Stimmen, die für ihn sind, die er nicht zusammenbekommt wird, wenn man das jetzt mal durchrechnet, aber ist es vorstellbar, dass die AfD eine Sonderrolle spielt und sagt, sie stimmt für den Kanzler? Ist das vorstellbar?
Also das ist nicht nur vorstellbar, das ist aus meiner Sicht so gewesen. Denn die ganzen Abstimmungsmanipulationen, wer wie stimmt, hatten ja offensichtlich nur das eine Ziel, sicherzustellen, dass es keine Mehrheit für Scholz gab unter Verwendung von AfD-Stimmen. Das war das Hauptziel bei dieser Bundestagssitzung und das kommt ja aus jedem Knopfloch der parlamentarischen Überlegung raus. Wenn der grüne Parteivorsitzende und Spitzenkandidat Habeck heute darum macht, warum er Scholz nicht wählt, dann kann ich nur sagen, hat das nicht für sich, dass das wirklich die Abläufe waren. Die Überlegungen in Berlin sind ausschließlich auf die mögliche Mehrheit für Scholz unter Verwendung von AfD-Stimmen ausgerichtet gewesen und alles andere musste sich dem unterordnen.
Herr Wimmer, ich möchte mal darauf hinweisen, dass im Moment, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen, noch nicht klar ist, wie diese Wahl ausgehen wird. Aber Sie sprechen ja schon so, als wenn Scholz es nicht geworden wäre. Ist das eine Vorahnung oder wissen Sie mehr als ich?
Das ist die Planung, die ja in auch aller Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Wenn man dann vor dem Hintergrund dessen, was die Protagonisten sagen oder gesagt haben, die Zahlen addiert, dann kommt man ja zu Ergebnissen. Und nach dem jetzigen Stand der Dinge ist es rechnerisch unmöglich, dass Scholz die Zustimmung für die Fortsetzung seiner Regierung bekommt, dass ihm also das Vertrauen ausgesprochen wird. Wenn die AfD hätte abstimmen können vor dem Hintergrund einer fairen Verhaltensweise der Sozialdemokraten, der Grünen und der Freien Demokraten, dann wäre Scholz ein Kanzler der AfD gewesen. Das wäre jedenfalls die öffentliche Aussage gewesen und dann wäre es in diesem Land spannend geworden.
Ja, wir gehen also davon aus, dass wenn dieses Gespräch veröffentlicht wurde, dass neu gewählt werden muss in Deutschland und dann wird, wenn ich mir die Zahlen zusammenrechne, was die Hochrechnung angeht, da wird ja die AfD und die CDU gleich auf sein. Aber die AfD und die CDU werden nicht zusammenarbeiten, aber nicht, weil die AfD nicht will. Das heißt, es ist davor auszugehen, dass die CDU mit den Grünen die nächste Regierung stellt. Was bedeutet das für Deutschland außenpolitisch?
Also wer mit den Heizungsgesetzparteivertretern eine Regierung bilden will, der muss irgendwie nicht alle Tassen im Schrank haben. Das sind doch nun wirklich die Kräfte, die dieses Land in Grund und Boden operiert haben und die dazu beitragen, dass in Deutschland nicht mehr über Industrie, sondern über Morgentau gesprochen wird. Also vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, wer sich völlig unmöglich machen will, neben der Zulieferung von Taurus an die Kriegspartei Ukraine, der kann ja nur eine Koalition mit den Grünen machen, dann ist das Land endgültig erledigt.
Wenn Merz Kanzler wird, hatte er im Vorfeld gesagt, er würde Taurus liefern. Ich glaube, es bleibt noch abzuwarten, ob er sich das dann noch traut oder ob die Trump-Administration schon mal bei ihm anruft und sagt, ich glaube, dann schicken wir dir ja mal Besuch, wir das auch bei anderen im Ausland machen. Das werden wir, ob er sich das dann noch traut, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber angenommen, er wird Kanzler und er schickt Taurus. Was bedeutet das für Deutschland? Werden die Russen stillhalten und weil sie wissen, dass das eine Provokation ist oder glauben sie, dass die Russen dann so reagieren, dass es in Deutschland nicht mehr zu übersehen ist?
Also wir haben ja in Zusammenhang mit einem anderen Land eine interessante Diskussion über den Begriff Staatsräson, was das bedeutet, dass eben die Geschichte so wirkmächtig ist, dass man heute veranlasst ist, sich in bestimmter Weise so und nicht anders zu verhalten. Also wenn man diese Diskussion über Staatsräson Revue passieren lässt, dann ist es nicht eine Frage des russischen Stillhaltens, sondern wenn so etwas passieren würde, dann wird die deutsche jüngere Geschichte voll wirksam werden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in Zusammenhang mit der Operation Barbarossa Folgen auf die Sowjetunion zugekommen sind, die letztlich dazu geführt haben, dass 27 Millionen Menschen das Leben verloren haben und dazu beigetragen haben, dass bis jetzt die Folgen dieses Zweiten Weltkrieges in Russland und in anderen ehemaligen Mitgliedstaaten der Sowjetunion, die Folgen nicht beseitigt werden konnten, immer noch Auswirkungen haben. Das heißt, wenn wir Deutsche etwas im Zusammenhang mit Russland machen, dann haben wir es nicht mit Putin zu tun, sondern mit der deutschen Geschichte. Und da kann ich nur sagen, da ist der Begriff von Staatsräson mehr als angebracht. Aus meiner Sicht jedenfalls.
Ich könnte auch das zusammenfassend sagen, Gnade uns Gott, wenn wir das nochmal versuchen würden. Ich möchte Sie aber mal zitieren. Sie haben ja vor vielen Monaten schon mal, also glaube ich über ein Jahr her, gesagt, nach Scholz kommt Krieg, jetzt ist Scholz nicht mehr da. Davon gehen wir aus, obwohl wir es ja in diesem Moment noch nicht wissen. Es läuft ja noch, aber davon ist auszugehen, dass dieses abgekartete Spiel so ausgeht, wie man es abgekartet hat. Was bedeutet das für Deutschland? Werden die Russen ein Exempel statuieren in Deutschland, wenn eine erste Taurus-Rakete Moskau trifft? Womit ist zu rechnen?
Also wir tun, glaube ich, gut daran, nicht durchzurechnen, was alles passieren könnte, abgesehen von Grundsatzüberlegungen, die man im Zusammenhang mit der europäischen Geschichte aus meiner Sicht sehr wohl anstellen muss. Aber das, was hier bei uns läuft, ist eine völlige Abkehr der offenkundigen Politik von Donald Trump, die jedenfalls bis jetzt auf Frieden ausgerichtet zu sein scheint. Er hat es ja auch mehrfach so in jüngster Zeit öffentlich erklärt und ich glaube, das ist ein Präsident, der an seinen Worten gemessen werden will und gemessen werden wird. Das wird jedenfalls die Entwicklung sein. Und da kann ich mir nicht ausrechnen, dass die deutsche Politik Sonderwege fährt, die sowohl gegen Russland als auch gegen Amerika gerichtet sein werden. Das wird es nicht geben und die Konsequenzen werden wir alle sehen.
Herr Wimmer, ich weiß, dass Sie sehr gut aufgestellt sind, auch in Richtung Vatikan. Glauben Sie, dass wenn die deutsche Regierung, bevor Trump im Amt ist, irgendwie militärisch versucht zu eskalieren, dass der Vatikan zum Telefon greift?
Das kann ich nicht übersehen, aber wir haben ja im Zusammenhang mit der Rolle des Papstes gesehen, dass der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz ihn mehrfach besucht hat, und zwar im Zusammenhang mit der kriegerischen Entwicklung in der Ukraine. Der Papst hat ein eindeutiges Urteil im Zusammenhang mit dieser Entwicklung und plädiert für Frieden. Und wenn der Bundeskanzler als Ausnahme europäischer Staats- und Regierungschefs den Kontakt zum Vatikan sucht, dann kann ich das nur begrüßen. Die Erklärungen des Papstes sind aus meiner Sicht alle sehr solide, sind der Sache gerecht und sind darauf ausgerichtet, Gespräche mit jedermann zu führen, der uns zum Frieden bringen kann.
Herr Wimmer, wir wollen dieses Gespräch kurz halten, weil ich davon ausgehe, dass wir nach diesem Gespräch ein weiteres Gespräch führen werden, weil die politische Lage bis zur Amtseinführung von Donald Trump spannend bleiben wird, so dass es auch nötig sein wird. Deswegen habe ich nochmal eine Frage, die da auch wieder mit zu tun hat. Das NATO-Land Rumänien hat gewählt, das hat aber offensichtlich Menschen nicht gepasst und so wurde diese Wahl annulliert. Ist das auch im Zusammenhang mit Russland zu sehen, nach dem Motto, da ist jemand, der für Frieden ist?
Also ich sehe dieses Ereignis in Rumänien mit Entsetzen und mit großer Sorge. Das erinnert mich an den Anfang des Ersten Kalten Krieges, der damit begann, dass in Prag in der Burg 1948 führende tschechische Politiker aus den Fenstern geflogen sind und ums Leben gekommen sind. Danach ging die Entwicklung in Europa los, die letztlich dann zu dieser Sprachlosigkeit und zum Ersten Kalten Krieg geführt hat. Die Dinge in Rumänien erinnern mich in schlimmer Weise an die damaligen Vorgänge in Prag und ich will das auch zum Ausdruck bringen. So obskur ist im Zusammenhang mit einem Verfassungsgericht noch nie in Europa argumentiert worden und man sollte sich schämen, uns so etwas zu präsentieren.
Ich erinnere mich daran, dass ja auch in Deutschland mal eine Wahl in Thüringen korrigiert wurde durch Frau Angela Merkel, der das nicht gefallen hat, dass die AfD da mitgemischt hat. Von daher dürfte uns das irgendwie bekannt vorkommen. Ich habe eine letzte Frage an Sie. Ich sehe ja auch eine große Chance, was Europa angeht, weil wir haben jetzt die Möglichkeit, uns aus dieser amerikanischen Zwangsumarmung zu entklammern, weil die Amerikaner im Moment mit sich selbst sehr stark beschäftigt sind. Sehen Sie hier auch eine Möglichkeit, dass Europa sich auf seine Kernkompetenz besinnt und sagt, wir sind eigentlich souverän und wir sollten uns von der Weltkrieg, von der Ordnung des Zweiten Weltkrieges verabschieden. Wir sind eine multipolare Welt und einfach sagt so, wir wollen jetzt wieder mal ein souveränes Europa sein, ein Europa der Vaterländer. Da besteht doch auch eine Chance, ein sehr schmales Zeitfenster.
Solange dieses Europa sich von Nichtregierungsorganisationen und ihren Einflüssern bestimmen lässt, wird aus diesem Europa nichts werden. Und ob dieses Europa, das nichts werden wird, in der Lage ist, mit den amerikanischen Interessen kompatibel zu bleiben, da habe ich meine Zweifel. Es kommt ja darauf an, dass man seine Interessen artikuliert und dass man sie auch vertritt. Die deutschen Interessen, die europäischen Interessen, die französischen Interessen und was es da alles gibt. Aber das bedeutet, dass ich Interessen nur vertreten kann, legitim, wenn ich die Interessen des Souveräns des Bürgers als Maßstab nehme. Wenn ich mich aber von den Nichtregierungsorganisationen bestimmen lasse, dann wird aus diesem Europa ein Haufen.
Herr Wimmer, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses kurze Gespräch und möchte nochmal darauf hinweisen, wir haben dieses Gespräch geführt am 16. Dezember. Es ist 15 Uhr. Noch läuft im Deutschen Bundestag die Aussprache bezüglich der Vertrauensfrage. Noch ist nicht abgestimmt worden, aber wir gehen davon aus, dass Olaf Scholz kein Kanzler sein wird. Die Regierung wird Geschichte sein und Neuwahlen werden im Februar anstehen. Und davon ist auszugehen, dass Friedrich Merz der neue Kanzler wird und die Grünen an seine Seite bringt. Das ist jedenfalls das, was wir jetzt in die Zukunft blicken. Hier auf Band sprechen, ob es dann so gekommen sein wird, wenn das Ganze online geht, davon ist auszugehen. Vielen Dank für das Gespräch.
Wiederhören, alles Gute.
Wiederhören.